SWR 2 Zeitgenossen.
Maja Göppel, Sie sind Politökonomin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik, Transformationsforscherin, Autorin, Rednerin, Hochschullehrerin und Mitbegründerin von Scientists for Future, einem Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Sie waren für den World Future Council tätig. Später haben Sie das Berliner Büro des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie geleitet. Außerdem waren Sie 3 Jahre lang Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und haben von 2020 bis 2021 als wissenschaftliche Direktorin des Hamburger New Institute, eines Thinktanks zur Gestaltung gesellschaftlichen Wandels, gewirkt. Ihr letzter Bestseller, der 2020, also vor der Corona-Krise erschienen ist, trägt den Titel Unsere Welt neu denken. Ein weiterer ist in der Pipeline. Er wird am 1. September dieses Jahres erscheinen und heißt Wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen. Zunächst mal, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Liebe Frau Mauer, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wir haben eine Situation, in der seit Februar 2022 Krieg in der Ukraine herrscht. Was ich mich gefragt habe im Zuge der Beschäftigung mit Ihnen und Ihrer Arbeit, Stichwort unsere Welt neu denken, zeigt das, was wir momentan erleben, nicht eher, dass es uns extrem schwer fällt, unsere Welt neu zu denken?
Ja, und gleichzeitig würde ich ja sagen, dass es das nicht ausschließt. Also es beschäftigt mich natürlich auch sehr. Also gerade in diesem Jahr ist ja auch 50 Jahre Grenzen des Wachstums beispielsweise, was ja ein Stück weit angedeutet hat, dass wir Anfang, Mitte diesen Jahrhunderts, wenn wir nicht Dinge sehr anders machen, auch tatsächlich in eine zivilisatorische Notlage geraten. So war das ja da formuliert. Und wenn wir uns so die letzten 4 Jahre angucken, also ja, unsere Welt neu denken ist genau eine Woche, glaube ich, bevor wir den Lockdown gemacht haben oder 2 erschienen. Aber dann zu sehen, dass das eben ein Virus gewesen ist, was auch von Tieren und deren sich oder immer mehr zurückgedrängt im Lebensraum dann auf Menschen verbreitet. Oder jetzt, wir natürlich die Zusammenhänge sehen müssen zwischen territorialen Ansprüchen und Ressourcenverfügbarkeiten und die ganze Diskussion um Energie, aber auch zukünftig, welche Ressourcen in der Erde liegen und so weiter, spielen natürlich alle eine Rolle in der Form eines friedlichen Miteinanders oder nicht. Und ich wünsche mir da, dass wir das ehrlich auch auf den Tisch legen heute, um zu gucken, was können nicht nur Tankgutscheine und Kompensationszahlungen für eine Industrie sein und wir immer noch ein Normal beschwören, was vor diesen großen Katastrophen, muss man inzwischen sagen, normal schien, einfach nur, weil wir nicht ehrlich hingeschaut haben.
Eigentlich leben wir schon länger in einer Multikrisenzeit, also mit Klimakrise, mit Demokratiekrise, Hunger, Armut, dann Corona-Pandemie, jetzt die Kriegskrise, wenn man das so nennen will. Krisenmomente sind immer auch Fenster der Möglichkeit. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch, an dem ich hängen geblieben bin. Also Krisen als Möglichmacher. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren?
Also wir sind ja alle erstens Routinewesen, Energiesparwesen auch, ne? Also lebendige biologische Existenzen. Und deshalb haben wir eingebaut auch eine Routinisierung. Diese Routinen haben wir dann auch noch in Alltagspraxen umgewandelt und in Institutionen gegossen und in Infrastrukturen gegossen. Das heißt, wir sind in dem, wie wir uns frei bewegen, ja vorstrukturiert. Und deshalb sind solche Krisenmomente diejenigen, die solche Routinen aufschütteln. Und das war natürlich in der Corona-Pandemie, in dem ersten Lockdown ganz besonders zu spüren, weil wir einfach alles ausgemacht haben. Also wir sollten zu Hause bleiben und nur die systemrelevanten, sprich die wirklich Versorgungssicherheit in unserem Land gewährleisten sollten, diejenigen sind weiter zu ihren Jobs gegangen. Und wir anderen hatten damit eine Chance, auch mal darüber nachzudenken, warum machen wir das eigentlich den ganzen Tag und wo kommt denn das Essen eigentlich her? Und dann können wir natürlich in 2 Formen reagieren. Das eine ist, wir können es in eine Chance drehen, zu fragen und zu hinterfragen. Das war für mich so vielleicht die auch gemeinwohlorientiertere Form des Umgangs. Ich schaue mal, wenn nicht so viele Lebensmittel mehr im Regal sind, nehme ich für mich weniger und gucke mal, kann ich irgendwo aushelfen. Also wir haben angefangen, über die Versorgungskette uns Gedanken zu machen und zu schauen, wo kann mein Beitrag sein und wo kann ich vielleicht auch mal Dank aussprechen. Und die andere Reaktion war aber die, wo ich uns vereint haben und gesagt haben, diese blöden, unverschämten anderen Typen da draußen kaufen alles weg und jetzt kaufe ich 5 Lagen Klopapier mit 4 Packungen, damit ich auf jeden Fall für mich am meisten habe. Und diese zwei Varianten des Umgangs, die eine, ich öffne und schaue und versuche zu verstehen und mich in dem Kontext zu bewegen, zu sehen und meinen Beitrag zu suchen, und die andere, die dem ja nicht so offen gegenübersteht und einfach nur daran orientiert ist, wie kann ich in dieser Krisensituation dafür sorgen, dass ich oben schwimme.
Also es kann in zwei Richtungen gehen sozusagen, und Krisen können auch in zwei Richtungen dann als Möglichmacher wirken, aber Möglichmacher, damit ist natürlich eigentlich die konstruktive Richtung gemeint, denke ich. Welches sind denn aus Ihrer Perspektive grundsätzlich die wichtigsten Veränderungsprozesse, die vor uns liegen, beziehungsweise in denen wir schon mittendrin stecken?
Naja, also das möchte ich in dem nächsten Buch stark machen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, uns selbst als Teil von Systemen zu begreifen, also Kooperationsketten, wo wir angewiesen sind und wo wir auch beitragen, dann haben wir auch eine Möglichkeit, darauf zu schauen, welche dieser Strukturen möchten wir verändern, damit vielleicht für alle wieder was da sein kann. Dann kann ich anfangen zu fragen, wie brauche ich weniger Ressourcen? Wie komme ich aus einer völlig vermüllenden Form des Umgangs mit unseren Ökosystemen raus? Oft sind die Fragen ja gar nicht schwarz-weiß, sondern für den Kontext, für ein System, für die Situation angemessen. Und diese Frage nach der Angemessenheit, die kann ich nur dann überhaupt diskutieren, wenn ich mir vorher frage, worum geht's eigentlich und in welchem Kontext suche ich eine Lösung? Und das ist eben diese Einladung mit dem systemischen Denken. Und wir haben uns aber in der Kultur und in der Art, Krisen zu bearbeiten und medial, gerade durch die Algorithmen in den sozialen Medien, eigentlich darauf fokussiert, Schuldige zu identifizieren und zu suchen. Und dann sind wir nur noch dabei, den Finger um uns zu kreisen, um zu gucken, wer denn diesmal eigentlich die Schuld hat, und uns gegeneinander abzugrenzen und dieses Schwarz-Weiß, du bist für eine Impfung, du bist gegen eine Impfung, du bist für Waffen, du bist gegen Waffen. Wir haben ja eigentlich nur noch zwei Kategorien, in die wir versuchen, alles einzusortieren, um daraus Sicherheit zu gewinnen. Und das verstellt uns aber die Sicht sehr häufig auf die Möglichkeit, wenn wir die Dinge anders organisierten, dass dann ja auch wieder mehr Platz für alle ist.
Aber dennoch nochmal nachgefragt, also die Dinge anders organisieren und das Ganze systemisch betrachten, wenn man das tut, welches sind dann die anstehenden größten Veränderungsprozesse, die uns bevorstehen?
Ich habe gerade nochmal von Kant die vier Fragen mehr rausgewühlt, weil die so super sind. Einmal, was kann ich wissen? Und da glaube ich, ist es wirklich jetzt an der Zeit, dass wir diese Wohlstandsdiskussion erden. Also jetzt kommt es ja auf, Wohlstand, können wir uns das leisten oder nicht? Und wieder kabbeln wir uns darum, wie vorher mit der Wachstumsfrage, können wir noch wachsen oder nicht wachsen, um Ja oder Nein. Und nicht darum zu sagen, was meinen wir denn eigentlich? Worum geht's eigentlich? Und dann sehen wir ja, dass Wachstum, also das Bruttoinlandsproduktwachstum, sowieso kein guter Indikator gewesen ist dafür, ob wir noch A, Wohlstand in einer Form herstellen, die langfristig möglich ist. Das hat ja die Klimabewegung ganz deutlich gemacht, zu sagen, wenn ihr weiter so auf fossilen Energien basiert, in dem Nutzungsniveau, nämlich kontinuierlich anwachsend, dann werden wir ein riesiges Problem haben, was sehr viele Wohlstandsverluste mit sich bringt. Und deshalb diese Frage, was kann ich wissen? Ich kann wissen, dass die Frage nach Wohlstand, das steckt ja stehen drin, ne? Viel rumstehen. Und dann steht da ein Auto 95% der Zeit rum und wir nennen es immer noch ein Fahrzeug. Oder wir haben die Abstellräume voll gepackt mit Dingen, die wir ab und zu ein-, zweimal im Jahr vielleicht rausholen als Bohrmaschine, anstatt zu sagen, hey, wie können die denn zirkulieren? Also Wohlzirkulation beispielsweise. Damit sind wir bei der Vision einer Kreislaufwirtschaft anstatt einer Rumstehwirtschaft. Und in dem Moment, wo wir das Fortfahrende, das Bewegliche, das in Kreisläufen Denkende nach vorne bringen, kommt da ganz viel Bewegung rein. Und dann können wir sehr kreativ sehr viele Bedürfnisse befriedigen. Und das ist ja eigentlich die Essenz von Wirtschaften. Also Bedürfnisbefriedigung der Menschen in einer Beziehungshaftigkeit zwischen Menschen und zwischen Mensch und Natur. Das ist die zweite Frage von Kant, nämlich was soll ich tun? Und dann kann ich mich in diese Beziehungshaftigkeit stärker einmischen und auch merken, dass ich in all dem, was ich tue, auf andere wirke. Und deshalb gibt es auch kein Nichtverhalten, sondern wenn ich nichts tue, also nichts verändere am Status quo, das einen sehr starken Einfluss auf das, was in der Zukunft passiert. Und das ist die dritte Frage von Kant. Was darf ich hoffen? Naja, ich darf nicht hoffen, dass ich weitermache wie bisher und dann die Welt irgendwie magic heile wird. Und deshalb fließt das alles in seine vierte Frage, was ist der Mensch? Und das sind so Krisenmomente, wo diese Frage von, wer wollen wir eigentlich sein und was ist in uns eigentlich angelegt an Möglichkeiten, nach vorne rücken.
Nun sind Sie ja Transformationsforscherin. Wie kann die Transformationsforschung und Sie dann eben als Vertreterin des Fachs unterstützend wirken bei dem, was Sie eben entfaltet haben. Und vielleicht wäre es gut, wenn Sie mal damit beginnen, dass Sie kurz erklären, was Transformationsforschung eigentlich ist, weil so lange gibt es ja die Disziplin noch nicht, seit etwa 10 Jahren ungefähr. Und das heißt, nicht jeder, der jetzt hier zuhört und nicht jede, die zuhört, weiß wirklich, was mit diesem Begriff gemeint ist.
Also Transformation in dem Begriff angelegt ist ja, dass etwas seine Form komplett verändert. Und deshalb beschäftigt sich diese Forschung mit großen, also meist auch gesamtgesellschaftlichen oder zumindest regionalen oder sektoralen Veränderungsprozessen über auch längere Zeiträume. Weil ich davon ausgehe, dass ich beispielsweise jetzt nicht nur ein Elektroauto mache und sonst den kompletten individuellen und auf Automobile fokussierten Verkehr weiter erhalte. Das ist keine Transformation, selbst wenn wir das jetzt so gerne hören von den IndustrievertreterInnen, die das gerne so beibehalten hätten. Sondern eine Mobilitätsfrage, zu sagen, wie kann Mobilität in der Zukunft aussehen, fängt genau wieder an dem Urbedürfnis an und fragt, worum geht's eigentlich? Wir möchten Leute von A nach B bringen in einer verlässlichen, sicheren, individuell anpassbaren Form und dann mit möglichst wenig Nebenwirkungen, sowohl für andere Menschen, für ihre Gesundheit, durch zum Beispiel Abgase, aber auch Lärmbelästigung, möglichst kostengünstig. Also ein 2500 Kilo schweres Auto macht meine Straße sehr viel schneller kaputt, als wenn das Ding 700 Kilo wiegen würde. Sehr viel sinnvoller, sehr viel nebenkostenbefreiter. So und so würde ich als Transformationsforscherin eben sagen, wir haben ein lange bestehendes, persistentes Problem, heißt es häufig. Also ein widerständiges, ne? So ein wicked problem, sagt man auch im Englischen. Es geht aber nicht weg. Und dann gehe ich eben diese 2 Schritte zurück und sage, wie kann ich denn das System verstehen? Und dann fange ich eben an, die Treiber zu schauen, weshalb es so schwer ist. Und dann fange ich an zu überlegen, was könnten die Alternativen sein. Und meistens, und das finde ich das persönlich Spannendste an der Transformationsforschung und weshalb es mich da auch hingezogen hat, nachdem ich auch 6 Jahre in der Praxis gearbeitet habe, war, dass ich immer unterschiedlichste Disziplinen an den Tisch lade. Und ich sage, eine Disziplin hat alle Antworten, sondern im Zweifel haben da psychologische Komponenten einen Anteil zu spielen oder soziologische, wie zum Beispiel der Vergleich, wenn die anderen die dicken Autos fahren, dann will ich halt auch das dicke Auto fahren. Warum soll ich denn jetzt keine SUVs mehr haben dürfen? Dann kaufe ich nochmal ganz schnell ein, bevor die noch verboten werden. Also wir sind da ja diese Herdentiere auch. Und diese Dinge eben auch zu verstehen oder Marketingkampagnen, die ja auch einen Teufel tun, uns von den SUVs irgendwie wegzulenken. Ja, und dann, Frau Maul, müssen wir jetzt anfangen, endlich die Parkflächen größer zu machen, die Spuren breiter zu machen, die blöden Alleen, müssen die Bäume endlich mal weg, damit diese Autos endlich wieder genug Platz finden. Das wäre eigentlich ein Fortschreiben eines Pfades, von dem wir recht frühzeitig erkennen können, dass der nicht zu einer nachhaltigen Lösung führen wird.
Nachhaltigkeit, darum geht es der Transformationsforschung, oder? Verschiedene Lebensbereiche in Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten.
Die Transformationsforschung selbst guckt wirklich erstmal, wie sind strukturelle Veränderungen in einer Gesellschaft, wie haben die stattgefunden. Das ist normativ und richtungsfrei. Und jetzt ist aber die Transformationsforschung sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit, hat sich da etabliert, weil, also wir haben ja sehr lange versucht, durch Effizienzgewinne, durch bessere Technologien das Nachhaltigkeitsproblem zu lösen. Und dann haben wir das nach 30 Jahren irgendwann bemerkt, dass das nicht reicht. Und deshalb ging es dann weiter zu sagen, es braucht wirklich diesen Strukturwandel. Und mit dem kommen dann so Begriffe wie die Agrarwende oder die Ernährungswende oder die Mobilitätswende oder die neue Stadtplanung, weil man wirklich verdeutlichen möchte, dass es hier um ein Neudenken der Abläufe des Systems, was ich am Anfang beschrieben habe, gehen muss und nicht nur im Austauschen von kleinen Teilen. Und deshalb hat auch die kulturelle Seite eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle und wurde bis dato, glaube ich, zu wenig oder eben auch zu leichtfertig, wie wir jetzt auch in dem Kontext mit Russland ja diskutiert haben, eingepreist. Also wenn wir Gas gegen Geld tauschen, dann wird der Rest schon irgendwie hinhauen. Und da sehen wir, nein, wenn es da nicht eine gemeinsame Vision gibt, eine erhaltungspartnerschaftliche Qualität, sondern völlig klar ist, man macht das nur und hält sich nur aus, weil man jetzt hier in dieser Patt-Situation ist ja dann mehr als eine Win-Win-Situation. Ich finde es auch komisch, das dann noch Win-Win zu nennen. Das ist ja eigentlich eher, wir halten uns friedlich, weil und nur so lange wie. Und deshalb ist diese kulturelle Frage wahnsinnig wichtig.
Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass Transformationsforschung interdisziplinär arbeitet und dass eben diese Analysen erstellt werden und die Fragen gestellt werden. Welcher Methoden bedient sich die Transformationsforschung denn dabei genau?
Also in der Analyse würde ich sagen, ist der gemeinsame Nenner immer genau dieses, welches Problem möchte ich tatsächlich lösen und wie kann ich es verstehen? Und typischerweise sagt man, es gibt dann so 4 Phasen in so einem Innovationsprozess, weil es versteht sich auch als Innovationsforschung. Es geht darum zu sagen, haben wir wirklich das Problem richtig verstanden und da mal länger dran zu bleiben, die Treiber auch wirklich anzuschauen.
Das verstehe ich, aber was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, wie das dann eingespeist wird oder anders formuliert, welche positiven, konstruktiven Ergebnisse es schon jetzt gibt der Transformationsforschung, also Ergebnisse, die die Transformationsforschung gewissermaßen jetzt schon vorzuweisen hat.
Naja, wir nerven halt immer, ne? Weil wir unbequem sind. Also ich erinnere da schon so Anhörungen auch beispielsweise im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung mit der Ressourcenfrage. Also was müsste eine Ressourcenstrategie machen? Und dann fangen wir halt an, aus der Forschung zu gucken, wo in den unterschiedlichen Regierungseinheiten wird denn zu dem Thema Ressourcennutzung was gemacht, programmatisch. Und dann lande ich halt mit einer Rohstoffsicherheitsstrategie beispielsweise eher im Wirtschaftsministerium und mit einer Kreislaufwirtschaftsstrategie und damit einer Ressourcenschonungsstrategie im Umweltministerium. Und dann habe ich noch ein Finanzministerium, was bestimmte Anreize bei Unternehmen setzt. Und dann habe ich noch ein Ministerium, was Handelsverträge macht. Und auch innerhalb der Ministerien sind die einzelnen Abteilungen nicht unbedingt miteinander verknüpft. Da wird die Transformationsforschung sagen, es wäre sinnvoll, wenn diese Programme besser aufeinander abgestimmt wären und vor allem auch kollaborierten, weil die ja an unterschiedlichen Stellen im gesamten System einen klaren Einfluss darauf einnehmen, wer was, wie, wann einfach oder schwer machen kann. Und das haben wir momentan eben nicht. Also beim Klima ist es ja besonders gut diskutiert worden. Sogenannte perverse Anreize bis hin zu 67 Milliarden von Subventionen, die in Richtung klimaschädliches Verhalten wirken. Und gleichzeitig stecken wir dann fast ähnliche Milliarden in die Richtung Klimaschutz. Und genau das mal aufzudröseln und aufzulösen, das ist ein Teil der Botschaft der Transformationswissenschaft.
Und das heißt eigentlich so eine Form von Politikberatung.
Genau. Die normativen Ziele, wo wir hinwollen, werden ja nicht von der Wissenschaft gesetzt, sondern die werden in der Gesellschaft formuliert. Und deshalb sollte man die explizit machen, aber nicht den WissenschaftlerInnen vorwerfen, dass die uns jetzt irgendwie den Spaß verderben wollen oder den SUV verbieten wollen. Aber wenn ich da hinkomme und sage, richtig verbrauchsintensive Autos sind Teil des größten Problems oder der Fleischkonsum jetzt, dann heißt es der moralisierende Zeigefinger. Nee, es ist einfach erstmal eine ganz nüchterne analytische Suche nach den größten Treibern einer nicht nachhaltigen und damit offiziell nicht gewünschten Entwicklung. Und das müssen dann diejenigen, die diese Botschaft hören, einfach mal aushalten, wie sie dann damit umgehen und ob sie sich dann anders verhalten oder nicht. Das ist nicht meine Entscheidung. Also ich drücke auch niemandem Schuld auf, sondern ich teile eine Information. Und wenn ich das aber nicht mehr machen darf, aus lauter Angst davor, dass man als Ökodiktatorin oder was auch immer verschrien wird, dann haben wir ein richtiges Problem. Weil wo soll dann das, was kann ich wissen, Kant Frage 1, herkommen, wenn diejenigen, die Wissen verbreiten, dann schon Angst davor haben müssen, dafür beschimpft zu werden. Das hatten wir in der Corona-Pandemie ja genauso.
Witzig, dass Sie jetzt selber drauf gekommen sind. Also das gehört ja zu den Etiketten, die Ihnen von manchen KritikerInnen aufgeklebt werden. Genau dies, also zu links, zu radikal, zu grün. Da gab es dann diesen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungsartikel, der Sie als Umweltaktivistin tituliert hat. Überschrift, wollen Sie eine Ökodiktatur? Wie kommt das und was sagen Sie dazu?
Na, in dem Fall habe ich den Journalisten tatsächlich angerufen, habe gesagt, ob er mir einen Artikel schreiben oder schicken konnte, wo er die Person, mit der er gesprochen hat, als Marktaktivist oder als Finanzaktivist eingeführt hätte, der oder die eine ökologisch befreite Perspektive auf die Ökonomie und die Welt vertreten hätte. Weil das ist ja eine Wahl. Ich kann sagen, die Ökologie und der Effekt von einem ökonomischen System auf die Umwelt ist mir egal, klammer ich aus meiner Analyse oder die nehme ich rein. Aber das ist auch ein wissenschaftlich bewusster Prozess. Und nur weil wir uns daran gewöhnt hatten, mit ökonomischen Perspektiven zu operieren, die auf dem ökologischen Auge komplett blind sind, heißt das ja nicht, dass diejenigen, die sagen, das wäre sehr sinnvoll, sowas wie Lebensgrundlagen mal expliziter anzuschauen, dann in irgendeiner Weise nicht mehr der Disziplin angehören dürfen, etc. etc. Im Gegenteil. Also die Suche nach der knappen Ressource ist ja absolut Teil der Ökonomie. Und jetzt sehen wir ja gerade zum allerersten Mal, dass nicht Geld die knappe Ressource ist, sondern es ist ja spürbar im Alltag, dass Rohstoffe knapp werden und dass Menschen und menschliche Aktivitäten knapp werden.
Aber um nochmal bei diesen Vorwürfen und bei der Beschreibung dessen zu bleiben, was Sie sind, also nicht nur Transformationsforscherin, sondern eben auch Politökonomin. Und das heißt, Sie haben ja auch Meinungen und Einschätzungen dazu, welche Wirtschaftsform wir brauchen, um die Ziele zu erreichen, die Sie jetzt eingangs skizziert haben. Also eine kapitalismuskritische Ökonomen, können Sie damit d'accord gehen oder trifft es das auch nicht?
Also ich habe in meinem Buch, Unsere Welt neu denken, den Begriff Kapitalismus nicht ein einziges Mal benutzt. Und zwar extra. Weil da geht es auch sofort los. Wenn du kritisch bist, musst du ja automatisch für eins der anderen bisher mehr oder weniger erprobten Systeme für Kommunismus oder Sozialismus sein. Bin ich aber nicht. Ich fände es super, wenn wir einfach sagten, menschliche Geschichte hat ein offenes Ende. Weil alles andere widerspricht auch dem, was ich mit einer historischen Perspektive zeigen könnte. Und genau deshalb macht es aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, sich schon in diesem Ränkespiel von wirklich so großen Totschlagbegriffen, wo ja auch jede Person was ganz Eigenes dann assoziiert, zu verhaken. Das ist genauso wie mit Wachstum oder mit Wohlstand. Man sagt nicht, was genau meint man damit und welche Teile von dem aktuellen finanzkapitalistischen System, wie wir es jetzt haben, sind wirklich sehr problematisch und da stehe ich voll dazu. Aber der Kapitalismus heute, wo Finanzmärkte globalisiert sind, wo Firmen, die international agieren, ganze Länder gegeneinander ausspielen können, keine Steuern mehr zahlen müssen etc. etc., ist ja eine komplett andere Gestalt als das, was wir beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch unter dem Begriff Kapitalismus erstmal aufgebaut haben. Und genau da muss ich doch suchen, welche Veränderungen in einem Wirtschaftssystem haben jetzt dazu geführt, dass wir beispielsweise in diesem Blindflug ob der ökologischen Übernutzung und auch der wachsenden sozialen Ungleichheit trotzdem immer noch irgendwie positiv bilanziert haben. Und da ist natürlich dieses sehr verkürzte Fokussieren auf monetäre Indikatoren, sprich alles, was einen Preis hat, hat einen Wert und was einen Wert hat, hat einen Preis und was nicht gelingt oder wem es nicht gelingt, einen Preis am Markt zu gewinnen, hat auch keinen Wert. Das hat was sozial sehr Brutales. Und es hat natürlich dazu geführt, dass die Natur, die sich überhaupt nicht selber verteidigen kann, davon abhängig ist, dass es jemand stellvertretend tut oder sie immer im ökonomischen Kalkül verlieren wird. Das gilt es aus meiner Perspektive einfach zu korrigieren. Und wie das Ding dann nachher heißt oder nicht, ist mir ziemlich egal.
Okay, wie das Ding nachher heißt, ist Ihnen ziemlich egal. Wenn zu viele Gestaltungsmacht in privater Hand liegt, bedroht das die Demokratie und ihre Institutionen, sagt Maya Göpel. Das Zitat habe ich gefunden. Was bedeutet das im Hinblick auf die Frage, wie Ordnung geschaffen werden sollte, um eben bestimmte gesellschaftliche und ökologische Ziele zu erreichen? Also was bedeutet das für die Gestaltung des Wirtschaftssystems?
Das Spannende auch da wieder, ne, deshalb ist es so wichtig, sich anzugucken, wie sich eigentlich die Strukturen längst verändert haben im Verhältnis zu den Begriffen, die wir immer noch aufrechterhalten. Was Sie jetzt beschreiben beispielsweise, ist ja genau das, was stattfindet, dass wir immer noch sagen, der Markt darf nicht gestört werden. Der Staat darf auf keinen Fall die Marktkräfte torpedieren oder irgendetwas, damit die freie und schnelle fortschrittliche Entwicklung nicht hinten runterfällt. Wir haben ja aber in ganz vielen Bereichen überhaupt gar keinen Markt mehr. Das heißt, ich wäre absolut dafür, im zum Beispiel IT-Bereich den großen Digitalkonzernen zu sagen, sorry, ihr braucht mehr Markt. Sonst verhindert ihr ja, dass Innovationen schnell genug in die Breite kommen können, die euer Geschäftsmodell torpedierten oder im Agrarbereich. Wenn 5 große Konzerne bis zu 70% des Agrarrohstoffhandels konzentrieren, dann möchte ich sehr gerne mehr Markt wieder haben. Und deswegen ist es da auch wichtig zu sagen, eine Marktwirtschaft kann tatsächlich nicht gut funktionieren, wenn es oligopolistische Strukturen sind. Und da braucht es dann eben eine Intervention von staatlicher Seite, um wieder mehr Markt überhaupt möglich zu machen. Aber wir schreien immer noch, dass keine Intervention von Staaten überhaupt stattfindet, weil irgendein vermeintlich noch existierender Markt gestört würde. Wir haben aber zum Teil eben feudalismusähnliche Strukturen wieder. Wenn eine Seite so mächtig ist und so viel Informationsvorsprung hat und so viel Marktmacht hat, dass es erst einen Konkurrenten rausdrängen kann, Amazon ja nur das beste Beispiel, und im Grunde genommen die KonsumentInnen ja überhaupt gar keine Chance mehr haben, dagegen zu halten, dann ist es auch nicht die Freiheit der KonsumentInnen, die das in irgendeiner Weise beidrehen könnte. Weder bei den Finanzmärkten, noch bei den Krankenkassen, noch bei irgendwelchen IndustrieanbieterInnen. Sondern dann ist es auch da die Aufgabe der öffentlichen Hand zu sagen, das ist das Spielfeld und das sind die Spielregeln, innerhalb derer privatwirtschaftlich agierende AkteurInnen dann bitte im Wettbewerb die besten Möglichkeiten anbieten können.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit der Politökonomin, Autorin und Transformationsforscherin Maya Göpel. Frau Göpel, in Ihren diversen öffentlichen Vorträgen, die Sie halten, plädieren Sie immer wieder für Antizipation, also für Vorwegnahme, frühes Handeln, nicht erst was zu tun, wenn es richtig knallt. Aber wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut, um jetzt nochmal zur politischen Situation zu kommen und dem Ukraine-Krieg, wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut, hat man den Eindruck, das hat nicht wirklich funktioniert mit der Antizipation. Stichwort Abhängigkeit von russischem Gas zum Beispiel.
Nö, hat's nicht. Aber das ist ja die ganze Klimaforschung, versucht das ja auch. Sie sagt, wir haben in den Computermodellen die Möglichkeit, Zukunft zu antizipieren. Und wir sagen, so ungefähr wird es sich entwickeln. Man kann es nicht genau prognostizieren. Das ist eben auch eine Erwartungshaltung, die bei komplexen Systemen nicht zu erfüllen sein wird. Aber man kann die großen Trends ja ganz klar abbilden. Und was wir jetzt beobachtet haben, ist ja, die Realität hat die Modellhaftigkeit jedes Mal überholt in der Geschwindigkeit, wie die Veränderungen eingetreten sind. Und trotzdem fand ich es jetzt ganz wichtig zu beobachten, dass in dem Moment, wo die Krise direkt sichtbar war, auch viele, beispielsweise aus dem ökonomischen Lager, die vorher immer gesagt hat, die Klimawissenschaft würde moralisieren, ne, oder Ökodiktatur und so weiter, auf einmal sehr stark moralisch an die Politik appelliert hat und gesagt, ihr müsst es machen. Es kostet nur so und so viel vom Bruttoinlandsprodukt. Klimapolitik hat sich noch nie getraut zu sagen, dass es etwas vom Bruttoinlandsprodukt kostet. Es musste sich immer dafür rechtfertigen, dass wir dann noch mehr Wohlstand hinten rausbekommen. Und erst als alle Bilanzen klar gemacht haben, es kostet uns sehr viel mehr Wohlstandsverlust, alles reparieren zu müssen und zu verlieren durch die klimatischen Veränderungen, als jetzt da rein zu investieren, und es können auch noch ganz viele Jobs entstehen, dann kam eine gewisse Bereitwilligkeit rein. Und das ist wieder die Krise als Chance. Aber erst, wenn sie sehr nahe kommt, und das Blöde beim Klimawandel ist, ist diese langfristige und zeitliche und örtliche Verzögerung meistens von den Konsequenzen.
Und jetzt bezogen auf die aktuelle Politik, können Sie die Sorgen und das Zögern auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nachvollziehen, ein komplettes Gasembargo gegen Russland zu verhängen?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch total wichtig zu unterscheiden. Das Wichtige bei antizipativer Politik ist ja zu sagen, ich erkenne, wo ich auf eine krisenhafte Situation hinzulaufe, und deshalb handle ich frühzeitig, um einen gut navigierten Übergang hinzubekommen. Und deswegen hat mich das auch so geärgert. Bei meinen Talkshows kommt da jetzt der Klima-Lockdown oder so. Kein Mensch, der sich für Klimaschutzpolitik einsetzt, sagt, von heute auf morgen machen wir das aus. Und das ist ja genau die Entscheidung, von der jetzt die Bundesregierung stand. Mache ich es von einem Tag auf den nächsten, ohne dass ich eben die Puffer durchgerechnet hätte, ohne dass ich schon weiß, wen kann ich vielleicht relativ gefahrloser ausschalten oder nicht. Und das Fiese ist ja auch noch, was der Vergleich komplett hinkt, wann kann ich es überhaupt wieder aufmachen. Also bei Klimatransformation reden wir ja davon, einen sukzessiven Übergang zu machen, während ein Embargo könnte ja dazu geführt haben, dass wir dann einfach das überhaupt nicht wieder aufmachen können. Also wer weiß, was die Gegenseite tut, wenn die Röhre einmal dicht ist. Dann ist sie dicht. Und deshalb sind diese Schockmomente natürlich auch andere. Und deshalb ist das nicht zu vergleichen. Aber natürlich ist es trotzdem erstaunlich zu sehen, wie unheimlich schwer es war, überhaupt mal an Energiesparen zu appellieren, anstatt das in Tag 1 einzubringen und zu sagen, so, wir haben jetzt hier ein Problem. Die Versorgungssicherheit ist unser allergrößtes Ziel. Und das bedeutet, je mehr Gas wir ab Tag 1 einsparen, umso schneller haben wir die Speicher wieder voll. Und umso weniger müssen wir importieren, bis wir einen guten Puffer als Gefühl haben. Warum war das nicht möglich? Also stattdessen macht man Tankgutscheine.
Sind denn hier die TransformationsforscherInnen irgendwie zum Einsatz gekommen? Also auch in Bezug auf diese konkrete Entscheidung? Also passiert da auch was? Rückkopplung oder so mit Ihnen und anderen VertreterInnen des Fachs?
Na klar, diejenigen, die an Energiesystemen direkt arbeiten, sind da auch involviert. Und das macht ja wahnsinnig viel Sinn.
Im März dieses Jahres waren Sie bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast, zusammen mit einigen anderen schlauen Köpfen der Republik. Und da ging es um die Zukunft der Demokratie. Wie stärken wir die Republik? Lautete die Frage. Und da fand ich interessant, dass Sie in einem Ihrer Wortbeiträge gesagt haben, wir sehen diverse Krisen und das Vertrauen in die kollektive Antwort ist nicht wirklich gegeben. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also, dass dieses Vertrauen in die kollektive Antwort nicht wirklich gegeben ist?
Ich fange mal einmal bei der Kultur an, weil wir haben ja sehr stark uns in den letzten 20, 30 Jahren mit der Kultur des Individualismus vorwärts bewegt. Und gesagt, jede und jeder guckt für sich und in der Summe kommt dann Freiheit für alle hinten raus. Und damit einhergehend war aber natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild. Ich halte mich meistens für integrer, sozialer als andere. Und im Prinzip bis hin dann natürlich zu einer Erzählung von dem repräsentativen Akteur, also repräsentative Akteurin, die dann in ökonomischen Modellen angelegt wird, die nämlich erstmal nur nach sich selbst schaut. Und das ist natürlich eine Form von Erzählung, die es mir dann sehr schwer macht, wenn es krisenhaft wird, zu sagen, ich glaube mal dran, dass die anderen sich auch zurücknehmen zugunsten meiner. Und deshalb gebe ich jetzt auch erstmal, ohne dass ich weiß, dass ich zurückbekomme. Das heißt, das Reziprozitätsprinzip ist dann gefährdet, wenn ich mir kulturell erzähle, dass es sowieso anormal wäre, sich so zu verhalten. Und das, glaube ich, hat schon etwas damit zu tun, wie wir kulturell uns sehr stark in diese Richtung aufgestellt haben. Das sieht man ja auch zum Teil in den Reaktionen. Es geht ja erstmal darum, faktisch darzulegen, was die Anspruchshaltung ist, an die wir uns gewöhnt haben. Und warum vielleicht in einer sich verändernden Welt von bis zu 10 Milliarden Menschen der Anspruch auf genauso viel Landfläche, genauso viel Ressourcen und jedes Jahr wachsend, nicht zu vergessen, irgendwann einfach stumpf nicht mehr auf den Planeten drauf passt. Das ist ja erstmal Physik, das ist erstmal Fläche. Und dann daraus Freiheitsberaubung zu machen, das ist schon interessant. Also dann muss ich mich ja wirklich fragen, wie wenig hat mein Freiheitsanspruch eigentlich mit den Realitäten anderer Personen auf diesem Planeten zu tun? Und was mache ich, das Thema Antizipation wieder, eigentlich mit dem Befund, dass wir 30% zum Beispiel der Fläche, die wir in unseren Lebensmittelkonsum integrieren, überhaupt nicht innerhalb von Deutschland vorfinden? Oder 98% der seltenen Erden im Moment aus China importieren. Also muss man auch ein bisschen vorsichtiger werden mit seiner Anspruchshaltung, nur weil es vorher so gewesen ist, davon auszugehen, dass es bei den geopolitischen Veränderungen definitiv so bleiben wird, dass wir auf gleiche Bestände von Rohstoffen außerhalb unseres Territoriums zurückgreifen können werden, ist vielleicht nicht unbedingt die realistische, sondern auch manchmal eine utopische Perspektive. Da kann man sich dann darüber streiten. Und genau deshalb, glaube ich, ist es eben so wichtig, diese Dinge auch ehrlich zu benennen.
Ja, haben Sie denn selber mal irgendwann drüber nachgedacht, aktiv Politik zu machen, also Politikerin zu werden?
Bisher war es für mich nicht die Frage A, weil ich nicht genau wusste, in welchem Amt ich das passend fände, weil ich eben einfach gewohnt bin, das zu sagen, was ich nach bestem Wissen und Gewissen aus den Befunden ableite. Und das finde ich momentan eine sehr erfrischende Neuerung, dass das tatsächlich auch in einem Ministeramt beispielsweise jetzt möglich ist und Habeck dafür ja auch noch gefeiert wird. Und auf der anderen Seite ist so dieser Weg dahin, dieses parteipolitische und fraktionsorientierte und dann Sachen mittragen müssen, weil es einer Partei angehört, schwierig. Und ich mag auch lieber die Brücken bauen. Also ich war noch nie in einer Partei, ganz bewusst nicht, weil ich immer wollte, dass wir mit dem Befunden losmarschieren und dann suchen, wie denn unterschiedliche Orientierung, sei es grün, stark auf Umwelt, um es mal ganz plakativ zu machen, liberal, mehr auf Freiheit und individuelle Gestaltung, aber sozial eben zu sagen, wie kriegen wir denn alle mit, und konservativ auch mal so Sachen wie eine ehrbare Kauffrau, ehrbarer Kaufmann mitzudenken, also eher zu gucken, wie kommen wir aus diesen Parteiparalysen raus, weil das macht einen ja ziemlich raschelig, wenn man von außen drauf guckt. Und gerne möchte, dass wir Veränderungen in einer Form betreiben, dass wieder Vertrauen in die Gemeinwohlorientierung, was ja eine wichtige Antidose wäre eigentlich zu diesem, ich habe kein Vertrauen daran, eine kollektive Antwort, sondern die Lobbyisten werden für sich selbst das meiste rausschlagen. Und dann eben jede Form von Lobbygruppe hat ihre Parteifarbe schon vor sich. So wird das ja wahrgenommen. Und wie können wir da was dagegen stellen? Und ich glaube, das war auch der Moment, wo wir mit den Scientists for Future gesagt haben, wir versuchen, diese Evidenzbasis sichtbar zu machen und aufzuklären und möglichst bei allen Parteifarben und auch bei allen Gruppen in der Gesellschaft darum zu werben, zu sagen, wir brauchen sowieso alle. So viele müssen mitmachen, damit wir in diese systemischen Veränderungen kommen und möglichst wenig uns erst vorher gegenseitig fertig machen. Das macht mir einfach mehr Spaß.
Okay, ja, das ist ja ein legitimer Grund. Trotzdem möchte ich jetzt mal kurz, da ich Sie jetzt ein bisschen am Wickel habe,
ja,
was Ihre Person angeht. Also Sie verraten nicht viel über Ihr Privatleben, dass Sie aber in einem ökosozialen Bauernhaus in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen sind oder in Bielefeld, in einem Dorf, in einem Stadtteil, Dorfteil von Bielefeld sozusagen, und die vegetarischen Burger nicht besonders mochten, die Ihr Vater gebastelt hat. Das haben Sie schon verraten. Inwiefern hat das Ihr berufliches, Ihr gesellschaftspolitisches Engagement geprägt? Also nicht das vegane Burgeressen, sondern der familiäre Hintergrund, das ökosoziale Milieu, aus dem Sie kommen, in dem Sie groß geworden sind.
Ja, mit Sicherheit. Also erstens hatten wir dann drei Familien, die sehr eng miteinander gelebt haben. Das heißt, ich habe unterschiedliche Erziehungsstile direkt bei uns im Haus erlebt. Ich war auf dieser Reformschule, die, glaube ich, sehr hilfreich dafür gewesen ist, zu verstehen, wie unterschiedlich Menschen in unserer Gesellschaft starten. Ich hatte das Gefühl, dass das insgesamt verallgemeinerbar wäre, dieses so früh wie möglich die vermeintliche Elite von dem Rest abzukoppeln, damit sie sich dann noch elitärer führen kann, halte ich für nicht besonders hilfreich. Und eher dieses Gewahrsein, du springst von woanders, weil ich war natürlich sehr privilegiert mit akademischem Hintergrund, mit Eltern, die gesagt haben, wir unterstützen dich in den Dingen, die dir wichtig sind. Wir hatten eine sehr offene Diskussionskultur zu Hause. Wir haben sehr viele Experimente gemacht, von Gärtnern bis zur Aufnahme von Geflüchteten, damals eben aus Sri Lanka, und Also es war so eine internationale Anbindung da und es war ein breiter Freundeskreis. Es war so nicht so eine Hierarchie zwischen der Elterngeneration und der Kindergeneration, sondern es wurde auch ausdiskutiert. Es war aber auch nicht völlig autoritätsbefreit. Also ich glaube, wir wurden halt einfach ernst genommen als Individuen sehr früh und als sich selbst die Welt aneignende Personen, die in dem Prozess respektiert und unterstützt wurden. Und ich halte das nach wie vor für eine sehr, sehr hilfreiche Form, auf Bildung zu schauen und würde mir daher auch wahnsinnig wünschen, dass wir uns da einen Ruck geben.
Und können Sie sagen, wer hat Sie mehr geprägt, also Ihr Vater oder Ihre Mutter?
Ah, das Schlimmste ist, dass die beide. Meine Mutter ist einfach so als Psychotherapeutin und Ärztin sehr am Wohlergehen der anderen interessiert, engagiert. Und mein Vater hat sehr früh sich eben für ein besseres Gesundheitssystem eingesetzt. Also er hat gesagt, wir haben ein Krankheitssystem, wir haben gar kein Gesundheitssystem. Die Menschen kommen ja nicht vor, bis sie krank sind. Und dann kriegen sie Pillen oder Prothesen, dann werden sie wieder rausgeschickt. Aber die Bedingungen, unter denen Menschen gesund sind und sich gesund fühlen und auch Selbstheilungskräfte oder Kooperationen entwickeln, dass sie nicht immer abhängig sind von den Göttern in Weiß, die irgendwie Pillen rausholen, die Pharmaindustrie reicher macht. Das war für ihn damals schon auch so eine Mission. Und deshalb dieses politische, Strukturen verändernde auf der einen Seite und da die Machtkämpfe auch aushalten, ja. Das konnte er deutlich besser. Und meine Mutter eben sehr stark dieses Beziehungsebene halten, jenseits von Regeln braucht es eine ganz klare Bindung, die einfach eher eine emotionale und respektbasierte auch ist. Und ja, und manchmal merke ich, dass es mich da ein bisschen schreddert, weil man natürlich in einigen Kontexten das eine sehr viel mehr braucht und in anderen das andere. Und wenn man nicht schnell genug switcht, wird man verwundbar, habe ich gemerkt.
Aber Sie haben ja schließlich auch selber wieder eine Familie gegründet, haben zwei Töchter, Juna und Josefina. Das weiß man unter anderem, wenn man die Widmung Ihres Buches gelesen hat. Ich stelle jetzt mal nicht die Annalena Baerbock Außenministerin in Frage. Schaffen Sie das oder wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ihre vielen öffentlichen Auftritte, Ihre Jobs, Ihre Publikationen und das Familienleben. Sondern, ja, Maya Göppel, sind Sie eigentlich zufrieden mit Ihrer Work-Life-Balance?
Also doch, im Prinzip schon, aber ich bin es nicht entspannt. Wir haben gesagt, eine der wichtigsten Kompetenzen ist Ambiguitätstoleranz. Und ich glaube, die eindrucksvollste Ambiguität heute bei gerade Frauen, die junge Kinder haben und sich diesen Themen widmen, ist die, wie stark verwende ich meine Zeit darauf, mich für die Zukunft meiner Kinder einzusetzen und wie stark bin ich mit meiner Zeit in der Gegenwart meiner Kinder.
Mir ist noch aufgefallen, als Bundesfamilienministerin Anne Spiegel im März dieses Jahres wegen Ihres Handlings der Flutkatastrophe im Ahrtal letztes Jahr zurückgetreten ist, haben Sie getwittert, bin ich eigentlich die Einzige, die nach Erklärungen sucht, ob der unterschiedlichen Standards, nach denen MinisterInnen in dieser und der letzten Regierung zurücktreten sollen, mit dem Hinweis eben auf Hashtag Maskendeals, Hashtag Cum-Ex und Hashtag Verkehrsministeriumsdauerdesaster. Nochmal, wie genau war dieser Tweet gemeint?
Ich habe mich da vor allem für die Vergangenheit interessiert, weil ich glaube, dass viele, zumindest aus meinem Umfeld, sich da auch Konsequenzen gewünscht hätten. Und ich finde, ja, bei Anne Spiegel war, glaube ich, dann die Form des Umgehens mit dem konfrontiert werden mit ihrem Verhalten im Endeffekt ja das, was den Rücktritt dann auch aus meiner Perspektive für richtig erklärt hat. Also ich kann nicht falsche Aussagen tätigen darüber, wo ich teilgenommen habe etc., aber falsche Aussagen tätigen war halt Usus bei den Skandalen, die ich da angefangen habe zu erwähnen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was wir vorhin ja schon mal hatten mit dem in die gemeinschaftlich oder kollektiv orientierte Lösung, in der alle vorkommen, hat schon gelitten, extrem unter genau solchen Vorfällen. Und aus meiner Sicht ist das Teil des Vertrauensverlust in die politische Repräsentation, wenn man das Gefühl hat, dass diejenigen, die näher dran sitzen an Individuen, auch ihre Sachen durchbekommen und dass dann diejenigen, die das zu verantworten haben in der Regierung, daraus keine Konsequenzen ziehen, ist natürlich kein gutes Zeichen.
Ja, ich meine, das ist ja dann auch daraufhin nochmal intensiv. Sie haben auch gesagt, haben den Spiegelartikel erwähnt, ist auch nochmal eine intensive Debatte auf Twitter und in sonstigen Medien entstanden, wie wir eigentlich mit unserer, nochmal das Stichwort Work-Life-Balance umgehen sollten, beziehungsweise auch welchen Stellenwert Arbeit und Urlaub beziehungsweise Freizeit haben sollen. Und wir haben ja jetzt zu Beginn dieser Sendung viel über ökologische Transformation, wirtschaftliche Transformation, Transformationsforschung geredet. Wenn wir jetzt mal auf die gesellschaftliche Transformation und deren Möglichkeiten blicken, könnten wir da in den kommenden 10 Jahren Ihrer Meinung nach eine gesellschaftliche Transformation erleben, hin zu mehr Leben und weniger Schuften?
Ich glaube, dass das der ganz, ganz wichtige zusätzliche Blickwinkel ist. weil in dieser ganzen Wohlstandsdebatte ja immer so getan wird, als wäre mehr Zeug besitzen das Einzige, was uns froh macht. Und das ist ja sozialwissenschaftlich gar nicht mehr haltbar. Und wichtig ist ja zu spüren, ich fand das neulich sehr eindrucksvoll, da gab es eine Studie vom IW, Institut Wirtschaft, und auch Bertelsmann hat eine ähnliche Studie gemacht. Wie gehen wir, Thema Antizipation, mit dem Fakt um, dass ja sehr viel durch die demografische Wende sehr viele Personen in die Rente gehen werden und dann sehr viel weniger im Verhältnis Arbeitnehmende das auffangen müssten. Und die Empfehlung war, Frauen noch mehr ins Arbeitsleben, noch mehr Produktivitätssteigerung durch Technologisierung und sehr viel Immigration von FachbearbeiterInnen. Wo die ganzen Betreuungspersonen herkommen sollen für die ganzen Kinder, die dann fremdbetreut werden, stand da nicht drin. Ob alle jungen Familien, also ich bin da ja auch durchgegangen, diese Zeit, nein, ich hätte lieber 30 Stunden gearbeitet, aber in einigen Jobs ist das nicht vorgesehen. Und da zu sagen, das ist die Perspektive, damit wir einen Wohlstandsverlust von bis zu 3.000 Euro pro Kopf, war dann das Drohszenario, nicht hinnehmen müssen. Ich glaube, die Diskussion gehört ganz dringend auf den Tisch. Also was ist Wohlergehen in unserer Gesellschaft und was ist Zeitwohlstand? Und wie können wir denn eigentlich die Dinge, von denen die ganze Wellbeing-Forschung und Glücksforschung sagt, dass sie uns zufrieden macht, nämlich eine gute Gesundheit, gute soziale Beziehung und Netzwerke, nicht relativ hinter den anderen zurückfallen. Das sind ja halt ganz andere Qualitäten als das, was dann aus so einer Prognose rauskommt, die sagt, um Gottes Willen, wenn wir nicht bis zu 3.000 Euro weniger pro Kopf haben wollen, müssen wir alle noch schneller durch den Alltag peitschen. Und deshalb glaube ich, dass dieses Gegenstück, von dem vielleicht weniger Zeug haben, weil wir nicht mehr ganz so schnell das von den Förderbändern runterkriegen, aber dann einen anderen Rhythmus im Alltag haben können, andere Zeitkontingente haben können und dadurch ja auch Dinge vielleicht mal wieder selber machen können, anstatt es einfach nur wegschmeißen. So wird ein Schuh drauf. Die Kreislaufwirtschaft und die Sharing Economy gehören ja auch ein Stück weit zusammen. Und das ist wieder das systemische Denken. Und deshalb der Staat heute, was ist der Mensch? Worum geht's eigentlich bei gutem Wirtschaften?
Also wenn wir jetzt schon wieder quasi zum Ausgangspunkt zurückkommen, möchte ich auch nochmal eingehen auf eben dieses neue Buch von Ihnen, das in der Mache ist. Wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen. Was können wir denn tatsächlich jetzt schon anders als vorher? Also jetzt auch nochmal zum Schluss die positive Perspektive. Was läuft aus Ihrer Sicht jetzt schon gut oder vielversprechend auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Ich habe gespickt auf Ihrer Seite und da haben Sie ja geschrieben, in Zusammenhang mit Ihrem neuen Buch, unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie.
Genau. Ja, Thema Routinen. Also viele von den Sachen, glaube ich, ist mindestens eine steile These, dass die nächsten 10 Jahre so weiterlaufen werden können. Ich glaube, dass die Einsicht auf der Industrieseite aus meiner Perspektive noch nie so hoch gewesen ist. Also ich merke da ganz, ganz viel Bereitschaft, sehr ernsthaft darüber zu sprechen. Und interessant finde ich auch, dass wenn man nachbohrt, ne, so ganz transformationswissenschaftlich nach den Gründen, wo das Unwohlsein herkommt, zum Beispiel auch aus vielen mittelständischen Unternehmen gesagt wird, ja, irgendwer unterbietet es immer mit einem billig importierten Zeug von China, sonst wie die dann schnell kaputt gehen, aber nur weil der Preis zählt, wird nur das Billige gekauft und wir können überhaupt nicht mehr die Qualität halten, die wir wollten. Das heißt, der Frust, dass ich etwas minderwertig anbieten muss, nur weil das Preisdiktat es vorgibt, der ist sogar bei denjenigen, die schaffen, vorhanden. Und diese E-Mails von Ingenieurinnen und Ingenieuren bekomme ich auch. Das ist die Margenorientierung ist aus der Finanzabteilung und nicht das, was technologisch möglich wäre, was sie davon abhält, sehr viel bessere Fahrzeuge auf die Rollbahn zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass dieses qualitätsorientierte Moment da ist. Und gleichzeitig haben wir endlich eine Diskussion darüber, der Jahreswirtschaftsbericht wurde zum ersten Mal mit Kriterien angepasst, zu sagen, wir müssen ein bisschen breiter drauf gucken als nur das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben eine erneute Stoßrichtung vom Bundesrechnungshof, der sagt, Mensch, wir haben eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie. Vielleicht könnten wir die ja mal ernst nehmen. Also die könnte ja tatsächlich so für eine neue Regierung in den Haushaltsdebatten richtungsorientierend sein, anstatt dass sie da gar keine Rolle spielt. Man könnte die Evaluationen vom Parlamentarischen Beirat Nachhaltige Entwicklung ernst nehmen, die sich ja Gesetzesfolgenabschätzungen durchaus hingeben, die dann aber keine Beachtung irgendwelchen Ausmaß finden. Das heißt, diese ganze Wirkungsorientierung in der Politik zu stärken und auch einzufordern, wenn das stärker aus der Wirtschaft kommt, weil die sehr stark sieht, wenn wir die ökologischen und die ökonomischen Orientierungen nicht zusammenbringen. Also die Preise müssen die Wahrheit sagen, die ökologische Wahrheit, sonst haben wir keine Chance, die höherwertigen, qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen überhaupt in den Markt zu bringen, weil der Markt sie nicht aufnimmt. Wenn der Druck kommt, dann, glaube ich, können wir sehr viel tun. Und ich finde, Herr Habeck agiert ja auch endlich in so einer Richtung, die Sachen zu benennen und diese Kooperationen auch zu suchen. Und das macht mir sehr viel Mut. Und ich glaube, das gilt es aus ganzem Herzen zu unterstützen, inklusive bei den Finanzen, nachhaltige Finanzen. Der Beirat war sehr eindeutig, wirklich zu sagen, wir müssen auch beim Finanzkapital eine Richtungsorientierung haben. Hilft diese Investition wirklich, soziales und ökologisches Vermögen in unserer Gesellschaft zu stärken und wieder aufzubauen? Oder geht es darum, Geld machen möglichst schnell auf Kosten von beiden?
Also das heißt, die Transformationsforscherin Maya Göpel ist eindeutig optimistisch.
Ich finde, was anderes darf man gar nicht sein. Also Optimismus heißt doch erstmal zu überlegen, gibt es nicht einen Weg, von dem ich sage, ich finde ihn wünschenswert, und den gibt es. Und solange die Forschung klar sagt, es ist eigentlich eine gesellschaftliche Entscheidung, das ist weder technologisch unmöglich noch ökonomisch nicht finanzierbar, ja, all in.